Ein Hallo an euch da draußen. Herzlich willkommen zum Stimmkontor-Podcast. Ich bin wieder da. Wir sind wieder da. Endlich starten wir pünktlich zum Frühling 2026. Kommen wir endlich wieder mit neuen Folgen. Und was könnte besser sein als das Thema Dysphagie, also Schluckstörung und die Therapie dieser, gleich an den Anfang zu setzen? Weil Essen ist Genuss, Essen ist Leben und Schlucken gehört ganz bindend dazu. Und ich habe jemand ganz tollen eingeladen, die Jasmin Milutinovic. Schön, dass du da bist!
Danke, lieber Michael. Das ist ja genauso wie der sonnige Tag heute eine sonnige Begrüßung gewesen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier eingeladen wurde.
Das freut mich riesig. Ihr dürft gerne, wie immer, ihr erinnert euch dran, unter unserem Podcast mitdiskutieren, chatten, teilen und so weiter. Ich freue mich da riesig drauf und die Jasmin sich auch. Jasmin, ich kenne dich ja jetzt schon eine ganze Weile. Ich muss wirklich überlegen, wo ich dich das erste Mal kennengelernt habe, ob ich in einem Kurs von dir gesessen habe online oder ob ich einfach von dir gelesen habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht hilfst du mir da auch gleich.
Ich kann mich erinnern, dass du mir aufgefallen bist in dem Forum Neurogene Dysphagien Professionals bei Facebook, ob deiner, wie ich fand, immer präzisen Kommentare und auch mal kritischen Rückfragen zu Dingen. Da warst du mir das erste Mal aufgefallen und der Kontakt, lieber Michael, ich erinnere mich da nämlich sehr gut dran, kam dadurch zustande, dass ich dich für unsere eigene Online-Seminarreihe vom Uli Birkmann und mir für Dysphagie to go als Dozenten angefragt hatte. Und du nanntest mich am Telefon, hallo, Frau Dysphagie to go.
Pass auf, das könnte ich vielleicht mal wieder tun. Ja, vielen Dank für die Erinnerung. Ja, ich glaube, gerne. Neurogene Dysphagie Professionals, da bin ich momentan eher der stille Mitleser geworden, weil es echt manchmal überhand nimmt mit vielen, vielen Kommentaren, Facebook und so weiter. Aber Jasmin, jetzt kennen wir uns eine Weile, aber die da draußen, vielleicht sagt denen der Name Jasmin Milutinovic vielleicht noch nichts. Wer bist du und was sollten wir über dich wissen?
Ja, ich bin als allererstes einmal eine begeisterte Dysphagietherapeutin. So würde ich das sagen. Denn Begeisterung ist wirklich etwas, was mich so auszeichnet. Was ich mache in dem Fachbereich, in dem ich tätig bin, das mache ich mit Herz und hoffentlich auch Verstand. Und Verstand bedeutet für mich, dass ich mein Wissen stets versuche zu aktualisieren. Denn ich bin auch, neben dem, dass ich in einer Klinik tätig bin, in der Reha-Klinik Koppenbrücke Lindenbrunn. Dort darf ich die Schluckambulanz mit verstärken für ambulante Videofluoroskopien und Fäßen, was uns da in der Stelle auch besonders macht im Bereich Norddeutschland, denn das haben wir da nicht so viel. Auch freiberuflich als Dozentin tätig, rund um den Bereich der Dysphagien. Ich fand immer, wir können unser Wissen da gemeinschaftlich und interdisziplinär sehr, sehr gut noch voranbringen. Und das macht mir einfach riesig Spaß, Menschen auch ein bisschen dafür begeistern zu können, was mir so viel Freude macht. Ja, und so habe ich dann 2021 mit Uli Birkmann zusammen Dysphagie to go gegründet. Das ist ja unsere Online-Seminarreihe, wo wir selber referieren oder eben tolle GastdozentInnen wie beispielsweise dich einladen dürfen zum Referieren. Das ist so ein bisschen, was man über mich wissen kann. Hobbys sind, ich bin total gerne sportlich aktiv im Bereich von Lauftraining. Das mache ich viel, denn mein Kopf ist oft laut und bunt und schnell unterwegs, was vorteilhaft ist als Therapeutin, was manchmal aber auch ein bisschen viel sein kann. Und deswegen mag ich gern Ausdauersport. Und ich bin heute ganz neugierig auf unseren Podcast. Das wäre meine Vorstellung.
Vielen, vielen Dank, Jasmin. Ja, und genauso kenne ich dich auch. Auf den Punkt, klar, direkt, aber ganz, ganz bunt mit ganz, ganz vielen Impulsen. Und genauso bunt wird es auch heute in unserer Podcast-Folge. Denn Hand aufs Herz, Jasmin. Wir reden ja hier im Podcast über Atmung und Schluckstörungen. Mhm. Aber wie passt das jetzt hier zusammen? Warum sollten wir jetzt hier vor allem viel übers Atmen reden? Okay, beim Schluckakt kann es passieren, dass ich in meine Luftröhre Material aus dem Mundraum, Speichel, Bolus aspiriere. Da kommt die Atmung drin vor. Aber wie eng sind diese beiden Funktionen wirklich miteinander verdrahtet? Und warum sollten wir diese in der Schlucktherapie uns anschauen?
sehr gute Frage, Michael. Und das ist wirklich, kann man sagen, die beiden, Atmung und Schlucken, arbeiten eigentlich als Gegenspieler miteinander. Sie sind beide verortet, vorrangig neurologischerseits im Bereich von Medulla oblongata. Und was vielen vielleicht nicht ganz so klar ist, dass wir ein zentrales Muster für Atemfunktionen genauso auch haben, wie wir es für die Schluckfunktion haben. Was ich mal gelernt habe in der Ausbildung, diese Central Pattern Generators of Swallowing. Was für ein Wort. Und diese CPGs hocken in der Medulla oblongata, aber nun finden wir dort auch einen zentralen Mustergenerator für die Atmung. Und die beiden, das erkläre ich immer gerne meinen Patientinnen in möglichst verstehbarer Sprache, damit sie mit mir direkt im Boot sind, unseres therapeutischen Unterfangens, sind eben Gegenspieler. Ja? Wenn die Atmung stattfindet, ist das Schlucken nicht. Und wenn das Schlucken stattfindet, dann hat die Atmung gerade eine kurze Sendepause. Das erstmal per se. Und das ist ja alles schick und gut, wenn das normal funktioniert. Aber kommt dann eine neurologische Erkrankung? Und das ist, worüber wir sprechen bei unseren PatientInnen, dann kann dies ganz schön aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann sind wir genau im Bereich der Schluckstörungen.
Total spannend. Ich hänge an deinen Worten, buchstäblich. Und es ist ja so, dass wir in der Schlucktherapie, dann machen wir eine Diagnostik, dann werten wir diese aus und bauen uns Therapieziele und wählen nun unsere Therapiestrategien aus. Mhm. Wie ist das in der Diagnostik? Gibt es da Parameter, die die Atmung betreffen, die ich mir anschauen kann, um zu bewerten, wie der Schluckakt verläuft oder um daraus Schlüsse für meine spätere Therapie zu ziehen?
Absolut. Denn beispielsweise kann man sich einmal kurz vergegenwärtigen, dass wir auch ein bestimmtes Muster haben, wie Atmung und Schlucken sich jetzt genau abwechseln. Nämlich in den allermeisten Fällen, Varianzen immer inklusive, haben wir ein Muster von Ausatmung. Jetzt kommt der Schluck und in dem Moment die Atmungsapnoe, Luft wird angehalten und danach wieder Ausatmung. Und das ist ja wieder mal so klug von unserer Mutter Natur gemacht, damit wir nämlich nicht nach dem Schluck direkt in die Einatmung gehen und uns etwaig vielleicht irgendetwas tiefer in die Atemwege ziehen. So, und das ist jetzt der Punkt, den ich auch gerne mit untersuche bei meiner klinischen Schluckuntersuchung. Versuch das doch einfach selber einmal mit deinem Patienten und leg ihm deine Hand auf die Brust und spüre die Atmung in dem Moment, auch wo er schluckt. Und fühl, welche Phase der Atmung ist es jetzt gerade, Einatmung oder Ausatmung. Und wenn du das zum ersten Mal machst, hey, gib dir ruhig Zeit, das wirklich erstmal zu erspüren, weil gleichzeitig auf Atmung achten und auf die Schluckbewegung deines Patienten kann am Anfang völlig herausfordernd sein. So, dann fühle ich nämlich bei meinem Patienten, jetzt hat er zum Beispiel eingeatmet und atmet zum Beispiel weiter, während er schluckt. Dann sehe ich ja schon mal ganz, ganz genau, da ist etwas ganz aus dem Gleichgewicht. So sollte das überhaupt nicht sein, dass der jetzt einfach die Luft nicht anhält beim Schlucken. Das kannst du ganz, ganz gut deutlich einfach mit Kontaktaufnahme deines Patienten spüren. Und dann schaue ich auch nochmal postdeglutitiv, also nach dem Schluck fühle ich nochmal, und ist jetzt Ein- oder Ausatmung dran. Das lasse ich natürlich für ein paar Testboli durchführen, wie es immer so ist. Einmal ist kein Mal. Und für die therapeutischen Kolleginnen, die vielleicht auch neu mit anfangen, man kann auch super so kleine Klebchen einfach auf die Brust kleben und dann hast du nochmal eine optische Kontrolle on top, um zu sehen, welches Atem- und Schluckmuster liegt bei meinem Patienten vor. Und ich finde, da kriegen wir schon mal extrem gute Aufmerksamkeit auf diesen Bereich. Und du siehst auch bei deinem Patienten, normalerweise unsere Atemfrequenz pro Minute 12 Mal, würde ich sagen, so, ne? Und wenn jetzt jemand schon sehr, sehr schnell atmet, weil er respiratorischen Stress hat, COPD, Asthma, whatever, dann kannst du auch schon mal davon ausgehen, dass Atem-Schluck-Koordination schwierig werden kann. Denn Luft anhalten für jeden einzelnen Bolus ist dann super anstrengend, wenn ich so schnell atme. Und das ist so das, was ich auf jeden Fall mit einbringe, immer in meine Diagnostik, dass ich ganz genau auf die Reserve meines Patienten schaue, was hat der dort überhaupt verfügbar für die Atmung und Schlucken, damit die beiden wunderbar Gegenspieler sein dürfen.
Wunderbar, vielen Dank. Also für euch da draußen, also für mich ist das ja immer so eine schöne Situation hier im Podcast. Ich lerne ja unheimlich gerne und lade mir hier Leute ein und darf auch noch immer mit dazulernen. Also vielen, vielen Dank, Yasemin. Mir ist sofort ein Gedanke gekommen. Es ist ja neben der Frequenz spielt ja auch der Atemdruck eine große Rolle für unseren Schluckakt. Und wenn ich jetzt so an COPD denke, da fällt mir ein Paper von Frau Heitler ein, wo sie über COPD, Kognition und Dysphagie geschrieben hat. Und ich weiß nicht, ob es Auswertung von Shakir war. Jedenfalls ging es darüber, dass der Druck, der subglottische Druck von COPD-Patienten signifikant geringer ist, was ja klar ist, durch die Obstruktion, durch die Schwierigkeit abzuatmen. Müsste dann also auch der Atemdruck sich angeschaut werden, wie schafft der Patient es, den Atemdruck aufzubauen für beispielsweise die pharyngale Phase. Ist das für dich eine Relevanz?
Ja, auf jeden Fall. Der subglottische Druck und die pharyngale Phase hast du zwei interessante Dinge gebracht. Auf den subglottischen Druck gehe ich schon mal eins mal jetzt ein. Das ist etwas, was wir jetzt in der Forschung mehr und mehr sehen, dass wir das tatsächlich eher über Einatemtrainer forcieren können. Und das ist so ein bisschen auch neu als Update jetzt so in meinen letzten Seminaren zu dem Thema gekommen, dass ich mich mehr und mehr neben den gängigen Ausatemtrainern erstmal auch um die Einatmung etwas nochmal gekümmert habe, Michael. Denn woher soll die Reserve kommen, wenn sie nicht da ist? Und Einatemtrainer funktioniert ganz simpel. Das ist ganz interessant, dass ja der EMST, was viele nicht wissen, einen Adapter hat. Und diesen Adapter kann ich nutzen, indem ich den EMST ganz normal kalibriere auf den Druckwiderstand, den ich möchte. Druckwiderstand deswegen, damit Kraft aufgebaut wird. Funktioniert ja bei jedem Muskeltraining so. Ich benötige einen spezifischen Widerstand, gegen den ich anarbeiten muss, damit Muskulatur, Reserven, subglottischer Druck, all die Dinge, die du jetzt angesprochen hast, sich überhaupt verändern können. Und dann brauche ich die Wiederholung, dann muss ich diesen spezifischen Reiz öfter als ein einziges Mal ansprechen. So, und jetzt stellt man sich vor, dass man den EMST hat, den packst du also kalibriert in den Adapter, einmal umgedreht, und dann kannst du tatsächlich, ich habe das natürlich ausprobiert, wie ich alles immer einmal ausprobiere, über diesen Adapter Luft einsaugen und fühlst deutlich den Widerstand. Und damit können wir erst einmal über dieses forcierte Einatemtraining, was spezifisch angeboten wird, den subglottischen Druck dahingehend verändern, dass wir die Reserve haben für zwei Dinge: funktionierendes Atem- und Schluckmuster, aber eben auch für diese pharyngealen Druckverhältnisse, um den Schluck etwas effizienter zu gestalten. Das zum einen, und zum anderen pharyngeale Druckverhältnisse effizienter gestalten. Da haben wir natürlich auch gesehen, dass Ausatemtraining gegen Widerstände rein klassisch dieser EMST in vielen Studien Veränderungen in der Funktion der Muskelgruppen mit sich bringt.
Wow, vielen Dank. Ha, großartig. Ich habe ganz, ganz viele Fragen. Aber bevor wir hier diesen Fragen nachgehen können, EMST, was bedeutet das? Es hören vielleicht gerade KollegInnen zu sich fragen, was hat sie gerade gesagt? EMST, ist das irgendwie an mir vorübergegangen? Was bedeutet das und warum finden plötzlich in der Dysphagietherapie Atemdruckübungen statt, anstatt vielleicht die Strategien, die ich sonst gemacht habe? Magst du einmal darauf eingehen, gerade für die KollegInnen, für die das absolutes Neuland ist?
Als erstes fällt mir nur ganz kurz ein, einmal das anstatt direkt wegzunehmen, sondern on plus. Genau, also anstatt ist es nicht, sondern es ist ein weiterer Baustein der Dysphagietherapie und sollte unbedingt sinnvoll kombiniert werden. Gut, das muss ich an der Stelle ganz kurz. Dann haben wir EMST. Wofür steht das? Expiratory Muscle Strength Training. Das ist also ein expiratorischer Drucktrainer, ein kleines handliches Gerät, wo jeder Patient, jede Patientin das eigene Gerät bekommt. Und mit diesen Geräten, die kannst du eben einstellen auf einen bestimmten Druckwiderstand, kannst du deine PatientInnen hineinpusten lassen gegen einen Widerstand. Ich stelle mir es immer so vor, wie meine Hantel für die Bizepsmuskulatur. Das ist auch ein Widerstand, gegen den ich anheben muss. Ja, und wie wollen wir Atemmuskulatur wirklich aufbauen und trainieren? Indem wir in so ein Triflo-Gerät reinpusten lassen? Michael, ich denke nicht. Da sind wir lange drüber hinweg, dass wir da sagen, wir können das viel, viel besser, wir können das spezifischer. Und da ist eben der EMST so ein spannendes Gerät. Ja, weil das diesen spezifischen Widerstand bietet. Wenn es bei meinen Beinmuskeln Kilogramm ist, was ich stemme, dann ist es bei den Atemmuskeln die physikalische Maßeinheit Zentimeter, die Wassersäule.
Jo, yes.
Ganz kurz.
Wunderbar, vielen, vielen Dank. Und ich finde es toll, dass du das anstatt weggenommen hast, weil Dysphagietherapie ist natürlich keine Methodenschlacht, sondern eine Auswahl von Strategien, die zur Situation der individuellen Momentes passen muss. Mhm. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Bin die ganze Zeit mich hier am Bedanken, weil ich das ein Wissensgewitter nach anderen in meinem Kopf am Durchregnen ist. Und jetzt kommt eine Frage. Die EMST sind ja in der Studien meines Wissens extra für ALS und Parkinson getestet worden und abgenommen worden. Und jetzt ist meine Frage, wenn wir jetzt inspiratorisch arbeiten. Ist das immer noch hilfreich bei ALS, weil ja ALS diese Problematik der motorischen Fatigue hat? Kennst du da Daten? Mein erster Impuls wäre so Myasthenie, ALS, Chorea, könnte da ein zu starkes inspiratorisches Arbeiten, die Kontraktion vom Zwerchfell, vielleicht motorische Fatigue auslösen?
Das ist doch ein hübscher Gedanke. Denn Michael, man muss auch fragen, für wen passt denn was? Und da haben wir in einem wunderbaren Review, was ich gelesen hatte, gesehen, dass das ganz klar differenziert wird. Beispielsweise die Kohorte der ALS-Patientinnen, die du gerade angesprochen hast, profitiert viel mehr als vom Einatemtraining, vom Ausatemtraining. Da ist das eher EMST, also expiratorisches Muskelkrafttraining. Und viele unserer ZuhörerInnen könnten sich jetzt ja wirklich denken, oh Gott, ALS, wir sind beratend tätig. Bitte kein repetitiv exzessives Training hier anbieten, um muskuläre Fatigue zu verhindern. Aber da gibt es, und für die es interessiert, können es dann einmal auch suchen, die Emily Plowman, die eine tolle Studie gemacht hat dazu und gesehen hat, Mensch, leicht und moderat betroffene ALS-Patientinnen, ausgemacht an einer ALS-Funktionsskala und auch an Spirometrie, nämlich der Vitalfunktion der Lunge, konnten von dem leichten und moderaten Widerstandstraining ihrer Ausatemmuskulatur profitieren. Und das war signifikant, denn es zeigte sich eine Verbesserung des maximalen expiratorischen Druckes. Und wann brauche ich den? Den brauche ich vor allen Dingen dann, und jetzt wird es für Schluckpatientinnen relevant, wenn ich mich verschlucke und wenn ich kräftig husten muss, damit der Fremdkörper rausgelangt. Anderes Thema, wo brauche ich es noch? ALS-typisch? Sekretmanagement. Das ist das Nächste, denn mukoziliäre Clearance kann nur stattfinden mit einem fähigen Ausatemdruck. Insofern, ALS-Patientinnen sind es eher die Ausatemtrainer als die Einatemtrainer. Und wir brauchen nicht so die große Sorge haben vor muskulärer Fatigue. Natürlich sage ich nicht, ey, mach das von EMST vorgeschlagene 5x5 Wiederholungen, also insgesamt 25. Nein, Mann, sitz bei deinem Patienten, guck den an, schau auf seine, ihre individuellen Belastungsgrenzen und arbeite dann damit. Und wenn es 2x reinpusten ist und eine große Pause machen und in der Pause eine dysphagiespezifische Übung.
Ah, herrlich, herrlich. Ich habe gerade auch so gefeiert, als du die Studie genannt hast, die übrigens echt cool ist. Also ja, ach, großartig. Mir ist es auch immer wichtig, dass wir verstehen, dass in der Dysphagietherapie wir ja nicht nur dafür da sind, Kost einzustellen und irgendwie zu schauen, wie Hilfsmittel eingesetzt werden, sondern dass man auch immer schaut, wie ist es mit den Schutzfunktionen, wie ist es mit den Reinigungsfunktionen und vor allem, wie reinige ich meine Lunge, dass wir eben auch darauf schauen, ist es möglich für eine Person, den Druck aufzubauen, um Material, was in der Lunge vorhanden ist, abzutragen. Was viele gar nicht wissen, weil das leider nicht unterrichtet wird, ist A, dass wir durch Atemtraining dafür sorgen können, dass unsere Lunge widerstandsfähiger wird, das Immunsystem agiert besser, die Lunge fällt nicht so schnell zusammen, also hat nicht diese kollabierten Lungenabschnitte, weil wir mehr Surfactant, also diesen Film, der unsere Lunge weit hält, bilden, sobald wir mehr atmen. Und der B-Punkt ist einfach, wir reinigen uns durch die Atembewegung. Die Einatmung, wenn sie costo-abdominal verläuft, löst von den Zilien den Schleim, schabt ihm ab und die Ausatmung, die sorgt immer dafür, dass wir es abtragen können. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du es gerade gesagt hast, dass wir das auch fürs Sekretmanagement brauchen. Und das gehört in die Dysphagietherapie. Nicht nur zur Physio. Wir brauchen das auch hier, gerade wenn es um die Frage geht, TK-Management, wie kann ich Menschen unterstützen, die vielleicht eine Kostkarenz haben, die eine PJ, eine PEG haben? Wie kann ich trotzdem schauen, dass wir lungengesund arbeiten? Und dazu gehört einfach auch die Luft. Nicht nur den Triflo hinstellen und hoffen, dass es besser wird.
Und der schon mal überhaupt gar nicht, ne? Denn inflationär irgendein Atemtrainingsgerät erstmal hinzustellen, weil es günstig ist. Boah, wie viele Triflos haben wir schon in Krankenhäusern gesehen, Michael? An jedem Krankenbett.
An jedem. Oder Patient kommt, habe ich gerade wieder jemanden, der vorbeigekommen ist. Und der kommt mit diesem Triflo, den er vor Hunderten von Jahren mal bekommen hat. Ja, und das habe ich bekommen. Aber ich habe es jetzt neulich erlebt, hier aus dem Siloa-Klinikum Hannover. Ja. War ein Patient, hat eine Lungenentzündung bekommen, mit Dysphagie vorher, und hat jetzt eine Lungenentzündung bekommen. Und der wurde so toll versorgt. Der hat einen Medi-Ball bekommen für die Einatmung, hat einen A Cappella bekommen, mit einer tollen Übungsanleitung, mit langsamen und schnellen Impulsen, und hat einen Threshold gekriegt. Ich habe gedacht, Wahnsinn! Wahnsinn. Und alle drei Geräte in einem.
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen. Leider ist der Patient natürlich privat versichert. Da weiß man natürlich, wo es herkommt. Aber es gibt natürlich auch noch Zeichen und Wunder.
Ja, ich erlebe jetzt aber auch häufiger aus eurer Region Hannover PatientInnen, die zu mir zur Reha kommen nach Cobbenbrügge, und sie bringen ein RC-Fit mit. Das finde ich auch ziemlich cool. Ne? Und da sind wir ja auch schon ein bisschen in einem anderen Thema, nämlich es gibt neben den Kraft- und Muskelaufbaugeräten ja auch noch andere Ziele und andere Atemtrainer. Und das sind dann die OPEP-Geräte. Der Atemtrainer. Wie A Cappella, wie du es gerade genannt hast, oder auch RC-Fit, RC-Cornet. Das sind da so ein paar Klassiker, die man nennen kann. Und die haben eine andere Zielsetzung als EMST-150. Das ist ein Muskelkraftaufbaugerät. Und das nimmst du dann, wenn du für deinen Patienten eine verbesserte Ausatemkapazität, Reserve und Kraft haben möchtest. Ist aber das Ziel im Bereich Sekretmanagement, also wie du schon sagtest, mukoziliäre Clearance, Reinigung der Lunge, bei vielleicht auch immer mal wieder zu erwartender Aspiration und derer möglichen Komplikation, nicht immer führt die Aspiration zu einer Komplikation, aber möglicherweise. Und dann würde ja eben das Fremdmaterial mit Sekret nach und nach aus den tieferen Atemwegen abgehustet werden müssen. Und dafür sind oszillierende Atemtrainer gut. Oszillation, das bedeutet Vibration und Lösen. Und das kann uns eben dort hilfreich sein. In den Geräten ist ja meist etwas eingebaut, Michael, was vibriert, was schlackert, wie beim Kornet, so ein kleiner Schlauch, der sich mit Luft füllt. Einmal die Vibration überträgt in unsere Atemwege, in die Bronchien, und alles, was schüttelt und rüttelt, da ist er, genau, du zeigst den gerade einmal hoch, genau, kann natürlich helfen, etwas, was fest und zäh ist, abzulösen. Alleine dadurch, dass wir Bewegung ins System bringen. Und da können wir diese Atemtrainer mit nennen. Und das ist schön, dass wir das beide etwas beobachten, dass dieses doch 2019, als ich damit anfing, das in Deutschland zu verbreiten, jetzt zunehmend bekannter wird. Yeah, juhu.
Absolut, absolut. Und ich finde, es ist so schön gerade, das auch von dir zu hören. Ich bin ja viel in der Ausbildung aus der atemtherapeutischen Perspektive. Ah, na, ja. Zwar natürlich auch dysphagisch, aber vor allem atemtherapeutisch. Und ich erlebe auch da immer noch Bedarf, also gerade zu lernen, was wir haben. Und wenn wir jetzt nicht an so große Atemkliniken denken, so Berchtesgadener Land, Davos und so, wo diese Geräte ja alle benutzt werden, dann finden wir überall dieses Triflow-Teil. Und ich finde, wir können so viel mehr für die PatientInnen tun. Liegezeiten verkürzen sich, ne? Zum Beispiel dieses RC Cornet, das sorgt dafür, dass die Liegezeiten sich verkürzen, wenn PatientInnen pulmonale Entzündungen, pulmonale Erkrankungen haben. Exazerbationen, also Verschlechterungen, die gehen zurück, wenn wir die Lungenfunktion besser herstellen. Und es ist vor allem, was ich bei den OPAP-Geräten, also den oszillierenden Ausatemwegswiderstandsgeräten, wenn man es so deutsch übersetzen möchte, diese Geräte bringen auch Biofeedback mit.
Na, ah, ja.
Also, na, du hast die Vibration, die in der Ausatmung stattfindet.
Genau.
Na, und das gibt mir natürlich einen Fokus, wie langsam, wie schnell kann ich ausatmen. Die EMST-Geräte haben ja eher den Widerstand, den ich als Biofeedback bemerke. Dann haben wir ja noch als normales PEP-Gerät, zum Beispiel den Y-Trainer, der dann Pfeiftöne von sich gibt, wo man sagen kann, gut, manche Patienten werden die nicht hören. Weil sie einfach zu hochfrequent sind. Aber ich finde es halt toll, dass diese Geräte, die können die Leute alleine benutzen und vor allem wahrnehmen, was passiert. Finde ich übrigens viel besser, wenn wir ein akustisches Signal oder ein haptisches Signal haben, als irgendwelche Bälle, die durch die Gegend fliegen. Weil das viel, viel komplexer ist, einen Ball fliegen zu lassen, als zu spüren, dass da wirklich was passiert. Und vor allem, wenn ich bemerke, dass sich in meinen Bronchien dann eine Erschütterung breit macht.
Absolut. Und wie viele unserer Patientinnen haben dort erstmal zugrunde liegende Defizite, genau im Spüren? Und wie viel können wir verändern, wenn wir erstmal Licht ins Spüren bringen? Das ist ja der Anfang von allem. Ja.
Und Spüren bringt uns ja zu einem Thema, was mich hier total brennend interessiert. Und ihr habt es jetzt schon gehört, wir sind total im Deep Dive, die ganze Zeit schon drin. Das ist eine absolute Nerd-Folge. Willkommen bei den Dysphagie-Nerds.
Ich liebe es.
Ja, ist großartig. Ja. Ich bin da Herzen für die Dysphagie-Therapie. Neuroplastizität ist das Stichwort.
Oh, toll.
Trainieren wir eigentlich, wenn wir die Muskeln trainieren, doch eigentlich eher die Pfade im Hirnstamm, oder? Erzähl mal.
Pfade im Hirnstamm, hast du gesagt?
Genau,
das ist ja auch super, dass du jetzt dieses Thema noch bringst, weil Neuroplastizität ist ja der ganze Kerngedanke von neurologischer Rehabilitation. Das ist ein Punkt auch, was ich so sehr liebe daran, wenn wir zielgenaue Dysphagietherapie anbieten und auch an diesen Devices, dass wir Menschen Geräte geben können, wo wir sagen, ey, wenn du das machst, werden Dinge besser. Denn viel zu lange war die Dysphagietherapie rein auf kompensatorische, adaptive Maßnahmen ausgelegt. Hier kannst du ein bisschen andicken und dann wird alles wieder gut. Hier, ich mach dir das kuriert und ja, aber dann sind wir doch gar nicht an dem Fokus dran, der es braucht. Und für die Neuroplastizität, für die Rehabilitation brauche ich immer, finde ich, ein zielgenaues Training, das mir völlig klar ist, ich habe den EMST gewählt, weil ich weiß, mein Patient hat Schwierigkeiten mit dem Abhusten, wenn er sich verschluckt. Und das darf man nicht vergessen, der zweite Punkt ist ja, die submentale Muskulatur wird in der Funktion verbessert. Mein Patient hat vielleicht Probleme mit der Schluckeffizienz. Das heißt, er muss oft nachschlucken, hat Beschwerden, nur so einen einzelnen Bolus irgendwie effizient zu schlucken. Dann ist das auch super toll, genau damit daran zu gehen. Und Neuroplastizität haben wir in einer ganz neuen Studie, wo aber leider ich jetzt gerade echt den Namen nicht habe, aber 2025 kam sie erst raus, wurde untersucht bei 18 gesunden Männern, wie sich neuroplastisch das Gehirn durch das Training verändert. Wir beide, wir kennen das. Wir beide sind ja auch jetzt mittlerweile sportlich aktiv. Und wir tun das nicht nur für unseren Körper was Gutes, sondern auch für Mentalgesundheit und um uns ein bisschen besser wieder im Gehirn zu vernetzen, wenn unsere Gehirne so bunt und lebendig sind wie die unserer beider. So, dass also Training, Krafttraining Effekte hat aufs Gehirn, ist uns eigentlich schon länger bekannt. Und genauso hat aber diese Studiengruppe das rausgefunden, dass durch das EMST-Training neuroplastischerseits, nachgewiesen durch funktionellen MRT, zwei wesentliche kortikale Regionen verändert wurden, die fürs Schlucken relevant sind. Also gar nicht mal Hirnstamm tatsächlich, wo wir es jetzt vermuten würden, durch Atemtraining, sondern der sensorische und motorische Kortex wurden besser vernetzt dargestellt in den funktionellen MRTs, jeweils 4 Wochen nach EMST-Training. Und das sind jetzt 2 neurologische Parts, die eben wichtig sind, nicht per se für das Muster des Schluckens, aber für die Feinkalibrierung des Schluckens. Sensorischer Kortex spricht mit meinem motorischen Kortex, um die Schluckantwort anzupassen auf, was für einen Bolus habe ich, fühlen, antworten. Wie muss ich schlucken, fühlen, antworten. Und das fand ich super spannend. Das war so der erste Blick in diese Richtung Neuroplastizität, die du jetzt gerade angesprochen hattest, die wir da in den Studien beim EMST finden können. Voll spannend, oder?
Es was ist total spannend. Ja. Was ich dazu sage, erstmal ist das diese Multimodal Adaptations of Expiratory Muscles Targeted Resistance Training, yes. A Preliminary Study in Healthy Young Adults,
yes.
Von Schulz, Wong, Natashian, Barlow, Dietsch.
Schön, dass du es rausgesucht hast. Nehmen wir ja. Vielen Dank dafür. Ich hatte es jetzt gerade nicht im Kopf, wie genau die Studiengruppe hieß, aber das ist ja ganz aktuelles Wissen.
Absolut.
Und das ist toll, dass wir uns mehr wegdrehen von der Adaption und Kompensation, weil wie du auch schon ganz oft gesagt hast und irgendwie ist es so ein bisschen unser beider Motto und auch das Motto dieses heutigen Podcasts, wir können es für unsere Patientinnen besser machen.
Absolut. Und das ist, das kommt zu der Frage, die du mir gestellt hast, was ich davon halte. Ich finde Neuroplastizität, damit müssen wir arbeiten. Wir müssen die Patientinnen ja mitnehmen. Und wenn wir also ich arbeite viel nach Rumba, ne? Wenn wir zielgerichtet mit den Patientinnen arbeiten, brauchen wir auch immer etwas, was sie erleben, was sie wahrnehmen, was sie spüren und was sie verändern können, damit sie in sich selbst auch die Therapie annehmen können und verändern können. Und das ist ja eine Grundvoraussetzung für Neuroplastizität. Ich mache ja nicht einfach nur irgendwelche Übungen 60 Mal hintereinander und hoffe, dass es dann was wird. Ich muss sie ja in einem Kontext einbetten. Ich muss es erleben. Deswegen üben wir Schlucken auch am Schluckprozess und nicht an sinnentfremdeten Übungen wie, was weiß ich, Mundmotorik, Spatel.
Oh ja.
Tralala. Die haben ja gar nichts mit dem Akt an sich zu tun. Aber Atemdrucktraining, da bemerke ich ja, dass ich tiefer atmen kann, mein Schleim bewegt sich oder jetzt im Falle EMST bemerke ich den aufbauenden Druck. Mir ist es immer wichtig, dass die Patienten auch bemerken, was macht meine Bauchdecke, was macht mein Brustkorb, was macht mein Rachen, dass ich erlebe, dass da Druck entsteht. Und dann, wenn die dann lernen, ach ja, und Druck ist ganz, ganz relevant, wenn sie husten, wenn sie würgen, wenn sie räuspern, brauchen sie diesen Druck. Ist übrigens interessant für alle, die noch dabei sind und aus dem Stimmbereich kommen. Das ist das, was ich den Leuten erkläre, um denen zu zeigen, was eben nicht gemacht werden muss bei der Stimme, die Primärfunktion. Und ich denke, Neuroplastizität ist die Therapie, die wir brauchen. Dieser Ansatz, Menschen da in ihrem Lernverhalten anzunehmen. Und ich denke auch, das sehen wir auch in den Untersuchungen, wenn es um Vorsorge geht oder wenn die ersten wenn die ersten Anzeichen für eine neurogene Bewegungserkrankung wie Parkinson, Multiple Sklerose oder ALS da ist, warum eben es so relevant ist, frühzeitig mit solchen Strategien anzufangen. Weil da ich ja
eine ganz nette Teilnehmerin, die hat mich gestern in meiner allerersten Sprechstunde angerufen. Ich habe nämlich jetzt eine Dysphagie-Sprechstunde, lieber Michael. Das ist total cool. Einmal im Monat kann man mich anrufen und eine Stunde lang habe ich Bereitschaft, um für Dysphagie-Fragestellungen da zu sein. Und das war meine erste Anruferin von meiner ersten Sprechstunde, die gestern gestartet ist. Und ihre Frage war genau in dem Bereich. Ich habe einen Parkinson-Patienten, er hat noch keine dysphagiologischen Beschwerden, macht es Sinn präventiv? Und deswegen schön, dass du es gerade ansprichst. Absolut.
Ja, weil wir ja auch dann neuronale Grundpfeiler setzen, Verbindungen angehen, die wir jetzt festigen können, bevor Material schon verloren gegangen ist. Wenn wir mal von den, nenne sie ja immer die Kommunikationsprobleme wie MS und Parkinson ausgehen, bevor die Myelinschichten alle weg sind, bevor das Dopamin so runtergefahren ist, dass das Thema Wahrnehmung mehr und mehr in den Vordergrund tritt, kann ich ja jetzt Ressourcen aufbauen, neuroplastische Ressourcen, andere Wege einnehmen. Und dann in dem Moment, wenn ich bemerke, jetzt wird es problematisch, kann ich das reaktivieren.
Mhm. Was schon da ist, kann man da nutzen. Ne? Neurons that fire together, wire together. Neuronen, die zusammen feuern, verbinden sich auch besser.
Absolut, absolut. Es müsste auch viel mehr gemacht werden. Also ich finde, wenn wir jetzt mal kritisch sind, wir haben jetzt ja gerade immer vom Idealmoment gesprochen. Mir persönlich wird zu schlecht diagnostiziert, auf allen Ebenen, also sowohl neurologisch, ärztlicherseits als auch therapeutisch-logopädischerseits, wenn wir viel früher anfangen würden, genauer hinzuschauen bei Alzheimer, bei Lewy-Körperchen-Demenz, bei frontotemporaler Demenz, ist so mein Arbeitsbereich, bei Parkinson, bei MS, bei Chorea, bei ALS, dann würden wir auch viel früher anfangen mit der Therapie und könnten uns manche Liegezeiten einfach sparen.
Ja,
und viel mehr
oder manche Komplikationen.
Nicht jeder muss einen Pleuraguss unbedingt gehabt haben in seinem Leben. Und ich finde, das, was ich in der Neurologie sehr viel erlebt habe und was ich auch später in der Praxis immer sehr viel erlebt habe, ist so, Kollateralschaden ist passiert und jetzt gibt es die Therapie. Und ich würde mir viel mehr wünschen, dass mit der Diagnose MS, mit der Diagnose Parkinson, bei ALS ist das schon ja so, dass die Patienten ja früh zur Logopädie kommen. Aber dass man bei diesen ganzen Diagnosen einfach kommt, auch nicht nur fürs Schlucken, sondern auch einfach für die Kommunikation, für die Kognition. Man kann so viele Ressourcen aufbauen. Es wird mir viel zu spät gemacht. Ich habe gestern einen Vortrag gehalten über Multiple Sklerose. Da haben wir ja, dass die Diagnose früh steht, aber der erste Schub kommt. Und dann kommen alle Funktionen zurück und es gibt manchmal 10, 15 Jahre keinen Schub.
Ja.
Dann kommt der nächste Schub und der hat es in sich, weil wir dann in der sekundär progredienten Version sind. Mhm. Und in diesen 10 Jahren hätte ich richtig gut aufbauen können. Ich hätte Strategien aktivieren können und kann es mir, kann Zeit gewinnen für mich, damit einfach die Schübe, die dann vielleicht kommen, vielleicht rausgezögert werden oder nicht so extrem ausfallen können.
Mhm. Aber dafür brauchst du den richtigen Begleiter medizinischerseits an deiner Seite, der auf die Ideen überhaupt kommt. Mhm. Da ist es ja leider immer noch sehr defizitorientiert. Mhm. Erst dann, wenn das Problem da ist. Und was kann wichtiger sein als die Atmung? Also Atmung ist Leben. Spruch von meinem, nach 94 ist er geworden, Opa seinerzeit, ne? Atmung ist Leben, das hat er immer gesagt. Und ohne irgendeine Profession im medizinischen Bereich hat er das komplett richtig gespürt, finde ich. Ja.
Ich bin da ganz bei ihm. Bin, finde, wir müssen da genauer auch drauf schauen. Es sollte eigentlich so sein, dass alle Heilmittelbereiche, Ergo, Physiologo, hier geschult werden, weswegen in meinen Kursen immer alle kommen dürfen. Ich habe es noch nie verstanden, warum das nur die Physios machen sollen, weil wir in allen Heilmittelbereichen damit konfrontiert werden, die Pflege wird damit konfrontiert. Wir müssen uns da einfach viel mehr auskennen und wegkommen von nur diesem Entspannungsatmen. Atmen hat nicht nur was mit Entspannung zu tun, es hat was mit Leben zu tun. Und hier zitiere ich Cordula Winterholler, selbst in der Palliativtherapie geht es ums Leben und nicht ums Sterben. Und beim Atmen geht es nicht nur um Entspannen und Runterkommen, beim Atmen geht es auch um Aktivität, um Husten, um Räuspern, um Brüllen, um all diese Dinge, die wir dann ebenfalls tun müssen.
Vitalfunktion.
Ja.
Sei vital. Sei am Leben.
Jetzt sind wir schon echt dabei, Yasemin.
Ja.
Wenn du den ZuhörerInnen da draußen was mit auf den Weg geben möchtest von dem Thema, was wir heute hier besprechen, was wäre denn das?
ich finde es insgesamt gut, wenn wir in der Dysphagietherapie noch viel genauer schauen, was ist der Pathomechanismus meines Patienten, was ist wirklich das, woran das hapert mit der Schlucksicherheit und der Schluckeffizienz. Auch ich bin genau wie du dafür, dass wir gründliche und gute Diagnostik machen. Nimm dir Zeit dafür. Nimm dir auch Zeit dafür, das neu auszuprobieren. Ganz am Anfang dieses Podcasts haben wir heute gesprochen über beobachte mal, wie dein Patient atmet, wenn er schluckt und nachdem er geschluckt hat. So etwas, wenn du das heute das erste Mal gehört hast, trau dich einfach, das auszuprobieren. Mit dem Ausprobieren kommt die Erfahrung und wir werden immer gemeinschaftlich immer besser werden. Für die Atemtrainer kann ich nur empfehlen, sich da wirklich auch mal einzulesen, wenn man da Lust zu hat. Mehr darüber zu erfahren, kann man natürlich auch gerne einmal bei unserem übrigens zweiten Wiederholungsseminar, weil das restlos schon ausgebucht war beim ersten Mal, findet nochmal ein Dysphagie2Go-Repeat statt. Jetzt am 10. März werde ich nochmal sprechen über das Thema on Detail mit Patientinnenbeispielen. Ich freue mich auch, dass du dabei bist, Michael. Da haben wir nochmal spannende Beispiele, wo man das einfach auch mal sehen kann bei Patientinnen, die das benutzen. Ja, und mein Aufruf ist, weg von Adaption und Kompensation hin zur Restitution, um es für unsere Patientinnen insgesamt besser zu machen. Sei mutig.
Oh, danke schön. Das ist auch ganz wichtig, dass wir alle mutig sind, auch mutig zur Diagnostik sind, meine Lieben. Und ja, hier treffen sich gerade zwei Nerds im Kehlkopfbereich, ne? Ich finde das ganz wichtig, ne? Und ihr, die mir zuhört, ihr wisst, dass mir Diagnostik ist Rules, Diagnostik Rules. Und denkt immer daran, evidenzbasierte Therapie ist ein großes Experiment. Und in Experimenten ist es wichtig, nach Wahrheit zu suchen. Und das gibt uns die Diagnostik. Vielen Dank, Yasemin, dass du uns geholfen hast, ein bisschen mehr die Wahrheit der Atmung ins Gesicht zu schauen, ihr ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und wenn ihr mehr über Yasemin erfahren wollt, schaut in die Footnotes, da habe ich ihre ganzen Links und ihre Schluckambulanz und alles verlinkt. Lohnt sich mehr, sich mit dem Thema und natürlich auch mit der Arbeit von Yasemin Milutinovic auseinanderzusetzen. Yasemin, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war mir ein Fest.
Danke, Michael. Ebenso danke für dieses lebendige Gespräch, was sich angefühlt hat wie 5 Minuten.
Wenn es euch auch gefallen habt, dann schreibt doch gerne in den Chat rein, postet, teilt, liked und dann freuen wir uns über eure Rückmeldungen. Und das nächste Mal sehen wir uns hier wieder beim Stimmkontor Podcast. Und wenn du es noch nicht weißt, ich habe ja noch einen zweiten Podcast, das Stimmkontor ungefiltert. Das kommt sogar jede Woche. Ja, da ist auch ganz, ganz spannende Themen dabei. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, je nachdem von wo und wann du eingeschaltet hast. Wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.